Auch eine noch, der Streaming-Podcast.
Hallo ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zur 88. Folge Auch eine noch, der Streaming-Podcast. Ihr hört den wahrscheinlich einzigen deutschen Podcast, in dem Streamingdienste und Mediatheken sowie Blockbuster, Serien und obskure kleine Dokumentationen sowie Fernsehspiele gleichberechtigt nebeneinander stehen. Jeden Freitag sind wir für euch da, die Journalisten Jan Freitag und Erik Leimann, mit jeweils zwei größeren und zwei kurzen Themen. Heute, kurz vor dem von vielen herbeigesehnten oder mit Schrecken antizipierten Weihnachten mit der Familie, tauchen wir mit vier Formaten in die Psychologie von Gruppen ein. Eine der bekanntesten Gruppen des fiktionalen Erzählens sind die Verdächtigen in einem Mordfall, die in einem geschlossenen Ort versammelt sind. Agatha Christie war bekannt für solche Plots, nun, die lebt nicht mehr, aber zum Glück gibt es ja noch Rian Johnson und seine Knives Out Filmreihe mit Daniel Craig als Detektiv. Da läuft jetzt bei Netflix der dritte Film Wake Up Dead Man, A Knives Out Mystery, den wir uns angeschaut haben. Und wir reden auch ein bisschen über die gesamte Reihe. Von einer Gruppe Hochzeitskandidaten, übrigens auf absurde Art starbesetzt, erzählt die deutsche Amazon-Serie Miss Sophie. Die möchte doch tatsächlich die Vorgeschichte des berühmten Silvester-Sketches Dinner for One erzählen. Danach nochmal Amazon in unseren kürzeren Themen. Die erfolgreichste Serie dort der letzten Jahre war nicht etwa das sündhaft teure Herr der Ringe, sondern die Videospielverfilmung Fallout, von der nun eine zweite Staffel läuft. Da sind wir nun bei der Gruppe Mord und Totschlag in einer postapokalyptischen Welt. Die erste Staffel hat uns sehr gut gefallen. Was erwartet uns nun in der zweiten? Und am Ende noch etwas für die, die immer noch vom Film Jenseits von Afrika mit Robert Redford und Meryl Streep aus den 80ern schwärmen. Die dänische Serie The Dreamer Becoming Karen Blixen erzählt sozusagen die Fortsetzung der Geschehnisse, als Karen Blixen aus Afrika zu ihrer dänischen Familie zurückkehrt und Schriftstellerin wird. Doch bevor wir in unsere Familien- und Gruppentherapie einsteigen, sage ich erstmal Hallo, Jan Freitag.
Das ist immer so proklamatorisch.
Es wird immer euphorischer.
Ich
freue mich von Woche zu Woche mehr, dass du hier sitzt, lieber Jan.
Ich freue mich über deine Freude.
Vor allem jetzt hier auch neben dem Weihnachtsbaum, der hier erstrahlt, und den könnt ihr dann auch in den Fotos, die wir veröffentlichen, spätestens zu unserer Jahresendfolge dann auch im Bild bewundern. Lieber Jan, wie ich eben schon angedeutet habe, das ist ja unsere letzte reguläre Sendung in diesem Jahr. Wir nehmen noch für den 26. Dezember die Folge Die besten Serien des Jahres 2025 auf. Vielleicht schon mal als kleiner Negativ-Teaser vorab. Hast du auch mal nachgedacht darüber, was die schlechteste Serie oder das schlechteste Format in diesem Jahr war, was du gesehen hast?
Das ist ja auch für uns KritikerInnen, macht das ja eh viel mehr Spaß, Serien zu verreißen, als Serien zu loben. Ich weiß nicht, ob es dir genauso geht.
Nee, mir geht es nicht so. Aber nee. Ich weiß, dass es dir so geht.
Ja, es geht. Ich versuche trotzdem immer fair zu bleiben. Das ist mir, glaube ich, bei Späti, weiß ich, erinnerst du dich noch?
Ja, natürlich.
Carlos Alberto Ochsenknecht, einer von den Burschen da, die sich selbst in so einem Berliner Kiosk inszeniert haben. Es war ein ZDF-Mediathek. Ja. Es war im Frühjahr, glaube ich, sogar noch. Oder so in einer wärmeren Jahreszeit auf jeden Fall. Eine Vollkatastrophe, weil Ochsenknecht einfach eine Vollkatastrophe ist. Und ja. Ich glaube, wir hatten da sogar daran, also man findet ja immer auch etwas, was nicht Haar in der Suppe ist. Da gab es dann auch ein paar Co-ZuspielerInnen sozusagen, die eine ganz solide Leistung gebracht haben. Also so
ja,
diese
sie
ganzen
war absurd prominent mit so Cameo-Auftritten.
Ohne Ende. Ne? Aber es ist wirklich, wirklich fürchterliches Fernsehen gewesen. Man hat sich gefragt, warum das ZDF das macht und warum so etwas nicht bei Prime läuft oder sowas, die halt viel eher eine PR-Abspielstation sind eigentlich. Aber das fand ich richtig schlimm. Gab noch ein paar mehr, also sowas wie Fall for Me, dieser komische Soft-Porno mit Svenja Jung, ja. Bei Netflix, fürchterlicher Film. Oder alle, wirklich glaube ich, geschlossen, alle Fußballer-Porträts, sei es öffentlich-rechtlich, sei es im Streaming, weil die es immer nicht schaffen, kritische Punkte zu finden. Und wenn sie sich bei Jerome Boateng kritische Punkte heranwagen, dann nicht genug.
Ja, ich glaube, ich habe heute nochmal drüber nachgedacht, das war ein richtiger Shitstorm, der über dieser Doku hinabgegangen ist. es tun einem fast diese drei Macherinnen leid. Ne? Ich weiß gar nicht, ob die nochmal einen Doku-Job bekommt demnächst.
Also ganz ehrlich, also wenn das so eine Signature-Arbeit für die gewesen sein soll oder so ein Bewerbungsschreiben, ich habe keine Ahnung, dann haben sie es halt einfach richtig versemmelt. So machst du keine Dokumentation über so einen Mann.
Ja, also wenn sich alle beschweren, sowohl das Publikum als auch die Leute, die interviewt wurden, und dann natürlich auch die Presse. Ja. Okay, aber lassen wir das Thema.
Also du hast gar keinen, ich dachte, du poppst hier auch mal kurz.
Ja, ich habe tatsächlich darüber nicht so intensiv nachgedacht. Die Zeit war immer wie jedes Jahr in der letzten Arbeitswoche vor Weihnachten wahnsinnig knapp und ich wusste, irgendwas hast du vergessen und am Ende habe ich gemerkt, es war das Nachdenken über die schlechteste Serie des Jahres. Aber ich glaube, ich mache es mir nicht so einfach, wenn ich andeute, dass wir vielleicht sogar heute über ein Format reden, was Jan guckt entgeistert auf seinen Zettel.
Aber richtig entgeistert.
Was eventuell in Frage käme.
Okay. Okay. Nee, wir haben ja voriges Mal über Mozart gesprochen. Ist ja bei dir nicht so gut weggekommen und das ist wirklich, hat verheerende Kritiken bekommen.
Ja, sehr unterschiedliche
Kritiken, aber so in so einem eher kulturkonservativen, so liberal-kulturkonservativen Spektrum, sowas wie die FAZ, auch die Süddeutsche, hast du ja auch vorgelesen, so.
Ja.
Die haben sich persönlich beleidigt gefühlt, dass man einen ihrer Säulenheiligen so behandelt, wie die das gemacht haben.
Und beim Spiegel gab es eine Metadiskussion. Bei der Spiegel hat, ich weiß gar nicht, welcher Kollege den Artikel geschrieben hat, da gab es vor 3 Tagen oder so einen Text darüber, über die Rezeption von Mozart. Ich weiß nicht, ob du den gelesen hast.
Nee, habe ich noch nicht gelesen, aber mache ich auf jeden Fall.
Also es ist auf jeden Fall eine Serie, die kontrovers ist.
Genau, polarisiert. Ne? Genau. So, ja, okay.
Weniger kontrovers, weil es den meisten Leuten gut gefallen hat und denen es nicht gefallen hat, denen war es eher egal, sind die Knives Out Filme von Rian Johnson. Da gab es dem ersten 2019, das war noch eine richtige Kinoproduktion mit Daniel Craig als Detektiv in so einem Agatha Christie-artigen Setting, sage ich mal, also eine Leiche und einer der Anwesenden muss es gewesen sein. War ein Riesenerfolg und danach hat Rian Johnson sehr viel Geld von Netflix bekommen, um Fortsetzungen zu drehen. Da gab es Glass Onion, den zweiten Film und jetzt gibt es den dritten, seit 12. Dezember schon bei Netflix, Wake Up Dead Man, A Knives Out Mystery, relativ langes Ding mit 140 Minuten und wir haben noch nie über diese Reihe gesprochen und ich hatte sie tatsächlich auch nicht gesehen, deswegen habe ich mir jetzt 2,5 Filme, also den neuen, den ersten und den zweiten hatte ich schon mal angefangen irgendwann.
Ach, das ist mega, du bist mega prepared. Das ist wirklich beeindruckend. So, also gerade
kennst du nur den neuen, Jan?
Ich kenne nur den neuen. Ich habe in den ersten reingeschaut damals, das weiß ich noch, als der dann bei Netflix auf die Plattform geschaltet wurde und ich gehört habe, dass der sehr, sehr populär, also auch gut im Kino gelaufen war und so.
Ja, der hat auch, der Rian Johnson hat auch einen Drehbuch-Oscar-Nominierung für den ersten bekommen.
Ja, also als Es geht hier, also im dritten Fall geht es mit Daniel Craig als Detektiv oder Detektiv?
Ich glaube, man kann ihn ganz klassisch Detektiv nennen.
Ja, aber weil also Benoît Blanc klingt eher nach Inspektor.
Hercule Poirot, steht Pate, würde ich sagen.
Ein bisschen. Der ermittelt halt im dritten Fall den Fall eines Ex-Boxers und Pfarrers namens Judd, der wird von Josh O'Connor gespielt, der zur Läuterung in so eine etwas abgelegene Gemeinde im ländlichen New York geschickt wird. Also es ist schon sehr kosmopolitisch eigentlich die ganze Ecke, aber es ist halt ein bisschen ab vom Schuss. Und die wird geleitet von einem Geistlichen namens Wicks, der sich Monsignore nennen lässt, partout von und nichts anderes akzeptiert, der wiederum von Josh Brolin gespielt wird. Und dieser Pfarrer oder Monsignore hat in dieser Serie so eine Art fast von sektenartigen Heiligenstatus. Also er wird so angehimmelt von einem kleinen Ensemble von, ich weiß nicht, wie sind das, 8 Leute oder sowas. während er so mega populistische, so hetzerische Reden hält und diese Predigten vertreiben halt eigentlich alle anderen Leute aus der Kirche. Das heißt, sie sind da eigentlich mehr oder weniger unter sich. Und dann passiert, was halt in so einem Murder-Mystery-Ding passiert. Er kommt während, das muss man ja, man kann es ja nicht anders sagen, man muss es einfach so, man muss es spoilern. Er kommt in diesem, während einer Predigt ums Leben und zwar in einem kleinen Raum neben der Kanzel, wo nur der Judd eigentlich direkten Zugang gehabt hätte. Und das ist so eine Locked Room Crime-Geschichte. Also es ist nicht ganz klar, wie kann er da rauskommen, wie konnte der Mörder rein und rauskommen, wo ist die Tatwaffe, alles spielt sich erstmal in diesem kleinen Raum ab. Aber viel wichtiger ist, dass man in diesen kleinen Mikrokosmos reinschaut. Und der Ryan Johnson so ein Ensemble-Kammerspiel macht, wo er jeder einzelnen Person innerhalb dieses kleinen Mikrokosmos sehr genau auf die Finger schaut und guckt, wie die miteinander interagieren, was haben die für Kommunikationsstrukturen. Es wird nebenbei ja natürlich auch immer noch ermittelt, also dieser Benoit Blanc ermittelt und ermittelt und ermittelt. Und das Ganze erinnert so ein bisschen, weiß nicht, ob du dich daran auch erinnert gefühlt hast, an Mike Flanagans Midnight Mass.
Ja, haben wir gesehen. War das auch so? Hast du es auch eher als Ermittler?
Nein, das nicht, aber es ist also diese Sphäre, in die er sich begibt, also ja. In der er ermittelt.
Ach, ne? Weil das in so einem religiösen Umfeld spielt.
Genau, religiöses Umfeld, so ein bisschen leicht fanatistisch, eine sehr begrenzte Gemeinde, in dem Fall bei Mike Flanagan ist es, weil sie auf so einer einsamen Insel sind, also auf so einer vorgelagerten amerikanischen Insel.
Genau.
Und hier ist es dann halt irgendwie so ein vorgelagertes amerikanisches Dorf. Und das ist tatsächlich mit 42 Minuten, es ist sehr lang. Ich weiß nicht, wie hast du es empfunden?
Ja, ich habe auch gedacht, ganz schön lang. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir hat der Film unheimlich gut gefallen. Ich finde der, also der erste ist auch gut. Der ursprüngliche Knives Out, der spielt ja in so einem, da sag ich mal, ist Agatha Christie noch am nächsten. Das spielt im Haus von einem alten Schriftsteller und es geht um seine Familie, die sozusagen als Mordverdächtige in Frage kommen. Den zweiten, diesen Glass Onion, den fand ich überhaupt nicht gut. Da geht es um so einen Superreichen, glaube, wird von Edward Norton gespielt und der lädt dann irgendwie so Leute auf seine Privatinsel ein. Das sind alles so Knalltüten, also überzogene Charaktere, so Influencer und irgendwelche Stars und so. Auch nicht so gut gespielt. Und ich finde fast jetzt diesen Wake Up Dead Man fast noch eine Stufe über dem Knives Out, über dem, weil ich den, das ist eine Reflexion über ganz viele interessante Themen, also natürlich vor allem über Religion, es geht aber auch um, ja, Fanatismus, es geht im Prinzip, es ist auch ein Kommentar auf so Helden, also auf so politische Helden, auf so Führergestalten, also Trump-Kommentar, und ich finde, dass der neue, nicht nur wegen dem großartigen Josh O'Connor, der ja mittlerweile momentan überall ist, auch wegen des gesamten Casts, also Andrew Scott spielt irgendwie so einen erfolglosen, ehemals erfolgreichen Science-Fiction-Autor, Kerry Washington, so eine Anwältin, Jeremy Renner spielt so einen Arzt, der von seiner Frau verlassen wurde, Glenn Close spielt die weißt du, Küsterin oder sowas, Assistentin da in dieser Gemeinde. Und es gibt ganz viele sehr kluge Kommentare. Also es ist ja eine katholische Gemeinde. Es gibt ganz viele ganz kluge Insights und Spiele so mit katholischer Liturgie und Riten und so. Also sehr viel tiefer eingetaucht, sage ich jetzt mal als ehemaliger Klosterschüler, in diese Religion und in diese Tradition und diese Liturgie, als es andere Formate machen würden. Und dazu ist das Ding wahnsinnig prominent und toll besetzt.
Genau, es ist toll besetzt, es ist sehr, sehr bild- und tongewaltig, also Es ist auch einfach von der Inszenierung her, steckt da sehr viel drin, also sehr viel Feuer drin, sehr viel Farbe drin, sehr viel Leben drin und sehr viel Kommunikation vor allem auch. Ich finde es tatsächlich, gibt es so eine, so immer wieder dieser Mord an dem Monsignore Wicks passiert nicht sofort. Dieser Film schon eine Weile in Gang. Deswegen ist es eigentlich doof, dass man es jetzt weiß, ne? Aber du kannst es, wie gesagt, eigentlich nicht anders erzählen.
Ja.
Und die beiden, also der Judd und der Wicks, die führen immer so Dispute, die so ein bisschen getarnt sind als Beichte, oder umgekehrt. Ja. Also genau. Man weiß es nicht genau. Eigentlich, sie beichten sich gegenseitig, wenn sie so auf der Bank sich gegenüber sitzen und der Wicks beichtet die absurdesten Sachen, auf die ich jetzt nicht tiefer eingehen werde, aber es ist wirklich, du denkst immer so, halt die Fresse, das will doch niemand hören. Das will wahrscheinlich auch nicht, wenn er jetzt in so einem Kasten sitzen würde, würde der Gegenüber das nicht mehr hören wollen, wenn dann noch so ein Gitter dazwischen wäre.
Das ist extrem Grinch, was er alles beichtet.
Es ist wirklich merkwürdig. Aber das hat eine ganz große Intensität, wie die beiden miteinander kommunizieren. Ja. Ich finde tatsächlich den Krimi-Fall, finde ich am ödesten an dieser ganzen Geschichte. Also das, was mich daran am wenigsten interessiert.
Also die sind natürlich, Ryan Johnson ist ja auch der Typ, der sich diese Pokerface-Serie, über die wir ja auch schon gesprochen haben, zwei Staffeln ausgedacht hat. Das heißt, er steht für diese sehr, sehr ausgefuchsten, halt Agatha Christie-artigen Plots, die ja gerade auch so wahnsinnig populär sind. Überall gibt's Krimi-Dinners und so weiter. Ne? Mhm. Also so diese rätselhaften, diese Kreuzwort-rätselhaften Mord-Mysteries. Ich bin jetzt auch, obwohl ich, also Agatha Christie war so mein Einstieg in die Erwachsenenliteratur, wenn man es überhaupt so nennen will. Also als ich aufgehört habe, Kinderbücher zu lesen, habe ich mal so mit 13, 14, 15 ganz viele Agatha Christie-Romane. Also ich bin eigentlich ein alter Fan davon, habe das dann aber später so ein bisschen verloren. Also hat mich dann nicht mehr so interessiert. Und heute als Erwachsener kann ich auf diese Welle, auf diese Krimi-Dinner-Welle nicht mehr einsteigen. Aber es gibt Leute, glaube ich, denen das sehr, sehr gut gefällt. Und ich glaube schon, dass der Ryan Johnson schon auch einer derjenigen ist, der da die cleversten Plots bauen. Aber ich gebe dir recht insofern, dass ich sehe das nicht als die größte Stärke. Die große Stärke dieser Knives Out Filme sind die unfassbar gut besetzten Ensembles und die sehr, sehr tollen Dialoge, die er teilweise schreibt.
Teilweise sind die wirklich sehr, sehr gut, das stimmt. So.
Also du hast schon die Beichtsituation zwischen Josh Brolin und Josh O'Connor angesprochen. Es gibt eine Szene, die kommt so noch ungefähr nach einer halben Stunde, die hat mich geradezu umgehauen. Und zwar ist es der erste Auftritt von Daniel Craig als Detektiv. Mhm. Der ist nämlich, glaube ich, die erste halbe Stunde gar nicht zu sehen. Der betritt irgendwann diese kleine Kirche im ländlichen New York und der Josh O'Connor als Priester, als junger Priester, ist halt der Einzige, der da gerade drin ist und der sich auch in so einer Krise befindet, ne, weil er halt jetzt da sein Chef sozusagen gestorben ist und der beschuldigt wird. Und da führen die beiden einen Dialog über Religion. Weil der Detektiv ist ein Atheist, klar, passt ja auch, er arbeitet nur mit Logik, er möchte alles ganz klar herleiten und so. Und der andere ist halt, der Jüngere, ist halt ein Gläubiger, so ein Priester. Und ich glaube, in diesem dreiminütigen Dialog der beiden, nebenbei auch super gespielt, ist alles drin, was du an theologischen Fragen, an großen theologischen Fragen diskutieren kannst.
In 3 Minuten.
Das hab ich da. Also ich habe nicht mitgestoppt, vielleicht sind es auch 5.
Ja, ja, nee, okay. Aber
aber ich weiß nicht, ob dir die Szene aufgefallen ist. Sie war,
ich erinnere mich daran,
sensationell gut geschrieben und von solcher Art Szenen gibt es viele oder einige in diesem Film, sodass ich sagen muss, der hat mir richtig, richtig gut gefallen.
Ja.
Also man muss ein bisschen... Also dieses etwas Überdrehte, was diese Knives Out Filme immer haben. Ich sag mal so, das ist so ein bisschen ADHS-mäßig. Also die sind immer so haarscharf an der Grenze zwischen Genie und Hysterie, was der reinen Film betrifft.
Ja.
Ne? Überkantitelt, könnte man auch sagen. Aber wenn man sich darauf einlässt, ist das eine geile Sache.
Ich finde es auch tatsächlich mutig, in der heutigen Zeit sowas als Film zu inszenieren. Vielleicht ja auch immer mit dem Hinterkopf, wenn er schon mal eine Nominierung fürs Drehbuch bekommen hat, dass er da irgendwie preisgekrönt für wird. Ich würde sowas jetzt nicht preiskrönen. Ich finde, das ist gutes, wirklich gute Unterhaltung.
Ja.
Ich finde sie aber auch ein bisschen zu aufdringlich, aber gar nicht so sehr im negativen Sinne jetzt, sondern aufdringlich im Sinne von, dass sie sehr, sehr in dich eindringen will. Also sie hat wirklich so einen Überwältigungsgestus, den sie ständig vor sich herträgt. Das muss man wollen, das ist halt, aber war auch damals bei den Hercule Poirot-Geschichten, so die von Agatha Christie, die dann halt mehrfach verfilmt wurden, so in den 70er Jahren vor allem, glaube ich, die hatten auch immer einen Überwältigungsgestus und das hat sie trotzdem, oder vielleicht gerade deswegen auch so zu Ikonen des Crime-Kinos gemacht, der damaligen Zeit.
Also wenn man nochmal Mord im Orient Express, diese alte Verfilmung, anschaut, ich glaube, die hatte auch, war nicht Sean Connery damals der Detektiv?
Alle besetzt, auf jeden Fall.
Das war, glaube ich, in den 70ern die größte Besetzung, die du irgendwie an den Start bringen konntest.
Ja.
Da war sogar nochmal die alte Lauren Bacall dabei und so. Also schaut euch mal den 70er, es ist übrigens auch ein sehr, sehr guter Film, Mord im Orient Express, die 70er-Jahre-Verfilmung. Ja, insofern ist Ryan Johnson so ein bisschen der legitime Nachfolger dieser Geschichte. Aber ich weiß, was du meinst, was ich eben als überkandidiert bezeichnet habe, und das findet sich ja auch teilweise in diesen Pokerface-Folgen wieder. Da schnallst du manchmal mit der Zunge und denkst, mein Gott, ist das clever ausgedacht und mein Gott, ist das irgendwie toll geschrieben, jetzt dieser Dialog oder diese Szene. Und man spürt aber auch immer so ein bisschen im Hintergrund, da wollte jemand eine ganz tolle Sache schreiben und inszenieren. Also ich glaube, er ist auch ein bisschen so, er gefällt sich auch ganz, ganz gut selbst.
Das ist das, was wir voriges Mal, glaube ich, auch hatten, als wir so eine Referenz zu Baz Luhrmann gezogen haben, der ja auch immer volles Fund gibt am Anfang und es wird immer alles reingestopft. Aber manchmal ist es dann auch in der Gefahr, ein bisschen too much zu werden und so ein bisschen abzustumpfen. Ne? Aber es ist trotzdem, ich will diesen Film jetzt gar nicht so grundsätzlich kritisieren. Ich finde der ist sehr unterhaltsam, der ist auch, weil er keine Serie ist, ist er halt mit so zwei Stunden ist der, mit
2,20.
2,20, das ist schon ein ganz schönes Brett, sowas, aber ich meine, die Leute sind es mittlerweile gewohnt, auch mal an so einem Abend 5 Folgen einer jeweils 60-minütigen Serie durchzubingen. Deswegen ist das auch, also man wird sich schon nicht überfordern damit. Ich finde, es ist ein gute Fernsehunterhaltung, also gute Streaming-Unterhaltung.
Ich finde auch, also das sind Unterhaltungsfilme und wenn man in diesem Genre sich bewegt, ist es mit die klügste Unterhaltung, die es gibt. Und dann gibt es natürlich noch 1000 Anspielungen, also diese ganzen Songs, die da gespielt werden. Ich habe jetzt mal geguckt, ne? Wanted Dead or Alive von Warren Zevon. What a Fool Believes von den Doobie Brothers.
Ah, guck mal,
Why Should the Devil Have All the Good Music? Larry Norman. Und natürlich, kannte ich noch gar nicht, war ja früher großer Tom Waits-Fan, verfolge ihn nicht mehr so, am Ende dieses Come Up to the House, so einen modernen Gospel von Abschlusssong von Tom Waits, hat mir auch sehr gut gefallen. Vielleicht zum Abschluss, Fritz Göttler schreibt in der Süddeutschen Zeitung über den Film, es ist ein Film von unerhörtem erzählerischen Reichtum, der das Genre in seinen Regeln respektiert, aber in seiner Geschichte hinterrücks zersetzt. Die klassische Detektivgeschichte bewegt sich immer im katholischen Geiste und es geht in diesem Film um Beichte, Bekenntnis und Absolution. Auflösung genügt nicht, Erlösung muss es werden.
Krass, war also guter Satz, guter Schlusssatz, wirklich.
Genau.
Fritz Göttler,
ja,
alter Hauding.
Befinden wir uns denn mit der zweiten, mit dem zweiten Format, was wir heute besprechen? Miss Sophie, same procedure as every year, 6x45 Minuten ab Montag, 22. Dezember bei Amazon. Lieber Jan, befinden wir uns da auf einem ähnlich ausgefuchsten Niveau, weil die Grundidee der Serie ist ja schon mal ziemlich, soll man jetzt sagen, genial oder verrückt?
Naja, sie ist eigentlich erstmal sehr, sehr naheliegend, weil das Dinner for One ist eines der ikonischen Stücke der deutschen Nachkriegsfernsehgeschichte, so seit 1963. Also ich glaube, 61 wurde es uraufgeführt. Ja. Seit 63 ist es dann relativ regelmäßig im NDR zu sehen. Und ich glaube aber erst in den 70er Jahren wurde es so zu so einer Silvester-Routine. Also es ist noch gar nicht von Anfang an, aber trotzdem, ich meine, wer hat dieses Stück nicht gesehen? 18 Minuten lang, schwarz-weiß. Freddie Frinton, das kennen halt, glaube ich, selbst Kinder von heute, die das mit ihren Eltern gucken. Deswegen ist es eigentlich echt überraschend, dass es erst jetzt dazu diese Idee gegeben hat, da ein Prequel zu erzählen.
Ja, ich sag gleich mal was dazu. Also es kommt ja immer aufs Format an. Mhm. Also dass man jetzt sagt, von einem Film, der super erfolgreich ist, oder von einer Serie, die super erfolgreich ist, macht man eine Fortsetzung oder ein Prequel. Das ist ja naheliegend. So arbeitet ja filmisches Erzählen schon lange. Aber wir sind ja jetzt sozusagen im Bereich, dass man etwas ganz anderes, eine ganz andere IP oder Marke sozusagen erweitert oder fortsetzt, weil es handelt sich hier einfach nur um einen Sketch.
Ja, aber es ist ja ein bisschen so wie bei Star Wars. So, das war ja auch irgendwie der ehemals erste Teil baut eine riesen Welt auf, aber keiner weiß irgendwie, wie es eigentlich dazu gekommen ist. Also es wird auch innerhalb der ersten Teile gar nicht so einzelne Aspekte werden elaboriert, aber ja nicht, wieso ist eigentlich, was ist eigentlich der Imperator und was wollen die eigentlich alle und
dafür
so.
Gibt es ja die Serie Andor.
Ja, sowas, aber dafür gab es vor allem Anfang der Nullerjahre, war es glaube ich, weiß nicht mehr, wie lange das schon her ist, diese ersten drei Prequels, die sie gedreht haben.
Ja.
Und das ist ein total legitimer Ansatz und es ist eine Mythologie-Erweiterung, wie mir einer der Autoren halt im Interview gesagt hat, von Miss Sophie. Ich erzähle erstmal, worum es geht, bevor wir jetzt sagen, ob das eine gute oder eine schlechte Ansatzweise war.
Also musst du nicht erstmal erzählen für die Leute, die vielleicht den Sketch gar nicht kennen?
Ich weigere mich, das zu tun.
Okay, weil dann sage ich das gleich.
Das kann wirklich nicht sein, dass jemand Dinner for One nicht kennt.
Also meine Kinder kennen es nicht.
Aber ihr habt auch keine Weihnachtstradition gehabt damit oder Silvestertradition oder sowas?
Nein.
Okay, ja, interessant.
Nee, ich glaube nicht. Wir haben es nicht geguckt.
Okay, früher. Also dann Miss Sophie, Altadlige aus England, schwarz-weiß gerät von Freddie Frinton, der gleichzeitig ihren Butler spielt, lädt 4 verstorbene Freunde zu sich ins Schloss ein. sitzt also, diniert also an ihrem 90. Geburtstag, der Silvester stattfindet, alleine mit vier Stühlen und Freddie Frinton als Butler James bedient sie und muss leider immer die Schnäpse trinken von den vier Verstorbenen, die alleine nicht da sind, wird immer besoffener, stolpert ständig über einen Tiger und danach gehen sie in die Kiste.
Ich weiß nicht, ob das zu. Wobei ich das mit dem die angedeutete Sexualität am Ende habe ich früher nie kapiert, die habe ich jetzt erst. Ich habe mir den Sketch nochmal angeguckt.
Ja.
Weil ich ihn, glaube ich, 30 Jahre oder 40 Jahre nicht gesehen habe.
Ja. Ich weiß, ich glaube, also irgendwann haben meine Eltern mir da mal so Andeutungen gemacht, als ich.
Das siehst du mal, wahrscheinlich, vielleicht waren wir zu katholisch, dann wurden bei uns.
Ich war einfach gemacht. Zu klein, ich habe es auch seit 40 Jahren nicht mehr gesehen, glaube ich. Auf jeden Fall spielt das jetzt eben 62, 63, 64, also je nach Zählweise, nachdem dieses Format angefangen hat, Kultstatus zu erlangen, hat Prime die Vorgeschichte davon erzählt. Und das, wie der Titel schon sagt, mit Miss Sophie in der Titelrolle, weniger James. Erstmal, weil die nämlich nach dem Ersten Weltkrieg nicht nur verwaist ist, ihre Eltern sind, das ist eine sehr, sehr witzige Situation, die wir so am Anfang erfahren, warum sie zur Waise geworden ist, sind eben nicht nur verwaist, sondern sie ist auch verarmt und sucht deswegen um ihr Schloss, das sie irgendwo in England hat, vom Gläubiger zu schützen, der ab und zu mal bei ihr vor der Tür steht, sucht sie sowas wie einen Sugar Daddy, also eigentlich sucht sie einen Mann, aber letztlich sucht sie jemanden, der ihre Schulden bezahlen kann. Und lädt deswegen von so einem Ball, auf dem sie eingeladen ist, vom königlichen Ball, lädt sie vier Leute ein. Nee, es sind fünf. Anfangs sind sogar fünf. Fünf Männer, die in Frage kämen, sie zu heiraten und dann ihre Schulden zu bezahlen. Und mit denen macht sie dann so eine Art, wie soll man es nennen, feudales Heiratsdschungelcamp auf ihrem Schloss.
So ein Casting, ja.
So ein Casting mit so Wettbewerbsbeiträgen dabei und sowas. Genau, ist eigentlich eher ein Casting, das Murder-Mystery-Aspekte bekommt nach einer Weile. Also es kommt eine Crime-Story hinzu. Aber eigentlich ist sie natürlich zeitlebens in den Butler-Sohn James verliebt, dessen Vater lange Jahre in dem Haus gedient hat. Der wird von Kostja Ulmer gespielt, Miss Sophie wird von Alicia von Rittberg gespielt und dann kommen noch die vier sehr, sehr bekannten Namen, Mr. Pomeroy, Sir Toby, Mr. Winterbottom und Admiral von Schneider dazu, die von Moritz Bleibtreu, Jakob Mackchens, Frederik Lau und Christoph Schechinger gespielt werden. Du hast es ja anfangs schon angedeutet, da merkt man, wie dieses Ding besetzt ist.
Ja.
Und wir verfolgen jetzt einerseits diese Mordsgeschichte, weil eine Person ums Leben kommt und andererseits geht es halt auch immer wieder darum, wer kriegt sie, also wer heiratet sie und wer sorgt am Ende dafür, dass sie ihre Schulden los wird. Das ist ein bisschen die Geschichte über sechs Teile hinweg und ich habe vorhin in deiner Anmoderation das Gefühl gehabt, du könntest es in deine Worst-of-Liste 2025 aufnehmen.
Ja, also ich war teilweise peinlich berührt vom Zuschauen. Mhm. Also wenn ich jetzt letzte Woche Probleme hatte mit Mozart, weil ich fand, dass es krass schlechte Dialoge teilweise waren, die da gesprochen werden. Es geht mir gar nicht so sehr um die Historizität, weder bei Mozart noch hier bei dem Miss Sophie. Ich kann da durchaus gut mit leben, wenn man da sozusagen nicht viel gibt und sagt, wir drehen es auf links. Aber ich fand auch hier, dass man den Schauspielern teilweise ansah, wie sie mit Schmerzen diese Dialoge spielen müssen, die so romantischer Austausch von der Stange sind und gleichzeitig taucht man nie richtig in die Charaktere ein, weil eigentlich immer so der Witzeffekt irgendwie so in jedem Dialog an vorderster Front steht. Deswegen fand ich diese Serie, auch wenn die Grundidee irgendwie so ganz charmant ist und ganz witzig, eigentlich ziemlich schlimm, muss ich sagen.
Okay, ja, interessant. Also sie ist ja auch schon besprochen worden, ist eigentlich eher, also was ich mitbekomme, zumindest nicht verrissen worden.
Das hat mich auch gewundert. Ich habe ein paar Kritiken, wird natürlich logischerweise vorwiegend in Deutschland rezensiert. Und da hat mich auch gewundert, dass die eigentlich so viele Kritiken so recht positiv.
Ich meine auch. Also ich habe auch eine positive Kritik darüber geschrieben. Du hast recht, die Idee ist zunächst mal das Allerbeste an dieser Serie.
Ja.
Die ja, aber weil sie eben so naheliegend ist, aber eben ich bin ja niemand, der sich dafür zuständig fühlt, die Geschichten zu schreiben. Ich urteile ja nur drüber. Mich hat es wirklich gewundert, dass es noch niemand gefunden hat, aber jetzt haben sie es gemacht. Tommy Wasch und Dominik Moser haben das geschrieben. Dann Regie Markus Seher und Daniel Rakete Siegel, den erweisen wir auch noch kurz unsere Referenz. Und Tommy Wosch ist ja durchaus auch Komödien erfahren, also was auch interessante Komödien
betrifft. Der kommt so von der Radiokomödie eigentlich.
Ja, ne? Der kommt auch von der Bühnenkomödie und sowas. Er hat aber Faking Hitler zum Beispiel
gemacht. Er hat Faking Hitler, das ist glaube ich so sein, hatten wir auch mal hier im Podcast, ja, die RTL Plus Serie. Und die ist ja nicht so schlecht. Also und das ist glaube ich so ein bisschen sein renommiertestes Projekt.
Das stimmt. Kann man sagen. Ich finde einfach, diese Serie nimmt sich zu keiner Zeit besonders ernst. Es ist immer etwas, was ich einer Komödie grundsätzlich, das ist für mich die Basis dessen, dass es eine gute Komödie wird, dass sie sich nicht zu ernst nimmt, und das macht sie. Sie will gute Unterhaltung liefern. Also es ist ihr einziges Anliegen, ist Unterhaltung zu liefern. Ja. Sie hat auch dabei das Anliegen, das Ganze visuell schön zu unterfüttern. Das kriegt das, ist auch nicht so schwer. Also im 19. Jahrhundert Historytainment zu erstellen, also um das Jahr 1900 herum oder 1920 herum Historytainment zu erstellen, ist tatsächlich nicht so kompliziert, weil wir selbst ganz gewöhnliche Leute haben manchmal sogar noch Möbel von damals in der Wohnung
Wobei
stehen.
Ist ja auch irgendwann, hast du nicht auch manchmal so einen Brandenburg-Vibe, weil ich glaube, diese Anwesen da, wo da gedreht wurde, das ist nicht nur in Brandenburg, das hat auch was Brandenburgisches.
Ach so, weniger
Englisches.
Ja, nee, Englisch war es natürlich nicht. Also das gibt ja auch das Produktionsvolumen in der Regel nicht her. Also,
ja, die mussten ja auch das ganze Geld für die Stars raushauen.
Ja, genau, die haben viel rausgehauen dafür. Und es ist halt, also ich habe das einfach gedacht, es ist ein Spaß, den sie sich hier machen. Sie haben gute Dialoge dabei, sie haben schlechte Dialoge dabei. Es gibt halt so, ich habe so eine Situation, Michael Kessler spielt den Gläubiger, der ab und zu vor der Tür steht. Das ist ja ein sehr präziser Komiker. Und der will Miss Sophie will da Geld eintreiben. Und sie versucht sich bei ihm einzuschleimen, damit er nochmal weggeht, weil sie ja noch ihren Mann heiraten will. Und dann sagt sie zu ihm so, als sie irgendwie über Kinder redet, er sagt ihren Namen und dann sagt sie so, Arthur, wenn ich einen Sohn hätte, würde er Arthur heißen. Und er sagte, wenn ich einen Sohn hätte, würde er Thin Whistle heißen. Mega präzise auf den Punkt, kurz und knackig, muss man nicht witzig finden, ist aber auf jeden Fall eine Pointe sowas. Und von solche Pointen hat diese Serie auch, weil sie einfach sehr timinggenaue SchauspielerInnen hat, die damit, also Schauspieler, sind vergleichsweise wenig Frauen, und Alicia von Rittberg ist die einzige nicht-komödiantische Rolle darin. Ja. Die machen das alles schon ganz gut, finde ich. Und die haben auch alle spürbar Spaß daran. Ich glaube, die hatten Spaß daran. Und ich war in so einer Videokonferenz, die Prime Video abgehalten hat, wo alle so zugeschaltet waren. Also nicht alle, es waren nicht alle dabei, aber ein paar Schauspielerinnen waren dabei, und es waren die Crew dabei und so. Und man hat denen angemerkt, dass die bei allem PR-Nutzen, den sie daraus ziehen wollten, echt Bock hatten auf diese Serie und Bock hatten, es zu spielen. Und ich finde, das merkt man in der Serie an, auch wenn nicht alles gelungen ist.
Die haben sich wahrscheinlich auch wahnsinnig über die Überweisung von Amazon gefreut, weil ich glaube, die haben ziemlich gut bezahlt.
Na klar, es ist ein Geschäft.
Ich meine, es ist jetzt ein fieses Argument. Und wenn ich jetzt an einem Filmprojekt arbeiten würde und da viel Schweiß und Tränen rein investiert hätte, würde ich auch positiv davon sprechen. Ich weiß trotzdem nicht. Es gibt ein paar kleine Momente, wo ich auch dachte, das ist jetzt schön geschrieben gewesen. Ne? Es gibt zum Beispiel diesen Dialog. Es gibt da so einen Bewerber um ihr Herz, der nicht in dem Sketch als alter Mann oder als Verstorbener drin ist. Das ist so ein Ungar. Und dann gibt es einen Dialog, das ist halt so ein wirklich sehr gut aussehender, feuriger, auch sehr sensibler, netter, wenn man sagen würde, der hätte bestimmt auch gute Chancen gehabt bei ihr. Und dann reden sie, und das ist aber auch so ein chronisch trauriger Typ, der eigentlich das Unglück sucht und nicht das Glück. Mhm. Dann haben sie so einen kleinen, schönen Dialog über Glück und Unglück, also wie man das im Leben schafft, dass man am Ende dann doch immer unglücklich ist, weil man das eigentlich sein will. Und das ist irgendwie ein ganz hübscher Dialog, aber ich habe nicht so viele von dieser Qualität in dieser Serie gesehen. Die übrigens, es wird überall gesagt, Staffelende. Also ich könnte mir sogar vorstellen, und Amazon ist da ja auch knallhart, die machen ja auch, wahrscheinlich werden noch 30 LOL-Staffeln machen, wenn das weiterhin läuft. Die werden das so lange fortsetzen, wie das irgendwie Gewinn verspricht.
Das kann gut sein. Also das Ende ist auch jetzt nicht irgendwie abschließend oder sowas. Und es endet natürlich, also ich meine, der Sketch spielt an ihrem 90. Geburtstag. Sie hat am 21. Geburtstag 1911, glaube ich, geheiratet oder sowas.
Nee, ich glaube, zum 21. Geburtstag verweist sie sozusagen. Und ich glaube, dann heißt es irgendwann in der Serie mal 7 Jahre später oder acht Jahre später
egal,
macht sie dieses Hochzeitscasting.
Ja, genau. Und das ist halt irgendwie, also theoretisch könntest du das fortsetzen bis in die 60er Jahre hinein, wo halt das Original
die Altersmasken.
Würde gehen, würde ja. sich auch Amazon Prime wäre sich dafür nicht zu doof. Ich finde das tatsächlich, das ist so ein bisschen so means nothing goes nowhere. Das ja. ist, es ist Unterhaltung for itself. Die macht halt wirklich das, was sie will, kreiert sie auf eine Weise, die sich um sich selbst kreist und hat dabei den Anspruch, Momentaufnahmen zu schaffen, die Leute gut unterhalten, die eine Heiterkeit erzeugen, die ab und zu auch mal sogar Verweise in die Weltpolitik haben und sowas. Es ist nicht so, dass es, das, was ja auch im Sketch überhaupt nicht vorkommt in diesen 18 Minuten. Und hier gibt's ab und zu mal so kleine Verweise in die politische Situation damals. Es gibt auch kleine Kritiken am Feudalismus und so weiter, die ab und zu mal so im Subtext mitschwingen. Ich sag's jetzt doch mal, weil das einfach, weil ich ein bisschen dafür kämpfe, dass das Writing halt nicht durchwinkt, scheiße ist. Oder sowas, sondern ihr Vater streitet sich mit ihr, weil sie halt mit James liiert ist als Kind und das natürlich nicht standesgemäß ist ja. und sowas noch. Und dann gibt's einen Streit und er sagt, so Fräulein, du kommst nicht mit auf die Titanic. Das ist einfach so diese Verweisung, die darauf folgt, so in einem Punkt on point einfach. Und das, finde ich, passiert öfter. Das kann der Wosch ganz gut. Der kann einfach so knackige Sortisen in 7 Worte reinpacken. Mhm. Und da sind wirklich viele Momente dabei, wo es mir auch kalt den Rücken runterläuft. So, wo halt, also gerade wenn es so ins Königshaus geht, wo dann Wilke Möhring spielt König Edmund, den gab es auch nicht wirklich. Also so einen fiktiven englischen.
Gab's den wirklich nicht?
Also ich habe geguckt nach dem Edmund. Ich habe in den frühen 30er Jahren war Edward, da war kein Edmund. So, oder ich habe mich verhört. Vielleicht ist egal. Und der hat irgendwie da mit seinem Bruder irgendwas am Hasseln, der ist so ein Schwerenöter und beide sind irgendwie gegenseitig eifersüchtig auf verschiedene Frauen und der wird von Sönke Möhring, also von seinem echten Bruder gespielt.
Bruder, ja.
Und das ist teilweise ein bisschen too much einfach. So, ja. Das finde ich, also das ist wirklich so Comedy für die Comedy und nicht Comedy, weil's witzig ist oder sowas. Aber 6 Teile, 45 Minuten, mach da mal bitte über 270 Minuten hinweg nur gute Witze.
Ja. Ich musste ja so ein bisschen, also diese Transferleistung von einem Sketch, von einem 18-Minuten-Sketch in Schwarz-Weiß, eine Vorgeschichte ein halbes Jahrhundert oder mehr als ein halbes Jahrhundert später zu erzählen. Also so dieser Sprung, der hat mich ein bisschen an diese Kool-Aid-Sache aus The Studio erinnert. Weißt du noch, in The Studio werden ja dann, das ist ja so ein Comedy über Hollywood und so, werden die ja dann dazu verdonnert, irgendwie wegen der Marke Kool-Aid, das ist ja so ein im wirklichen Leben existierendes Getränkepulver, so ein künstliches Zeug, dass man sagt so, da machen wir, weil die Marke bekannt ist, machen wir jetzt einen Film draus. Ne? Und daraus entspinnt sich ja so eine ganz lustige Folge.
Also wie Minecraft-Film und sowas. Ne?
Genau,
kann man daraus keine Geschichte machen.
Ja, oder Barbie. Ne?
Ja.
Also, und das ist ja in dem, Bryan Cranston spielt ja in diesem The Studio, diesen Studio-Boss, der da sagt so irgendwann so, ja, wenn die das schaffen, aus so einer Plastikpuppe irgendwie einen Erfolg zu machen, dann machen wir jetzt aus dem Getränkepulver, ne? Und so jetzt machen die Deutschen wollen jetzt aus dem Sketch sozusagen.
Aber sie geben sich sehr viel mehr Mühe damit, diese Geschichte zu kreieren. Also ich kämpfe jetzt auch fast ein bisschen mehr für diese Serie als
Bist du auch von Amazon eigentlich angestellt worden,
dafür, nee, ich
die
aber,
Serie
ich,
zu bewerben?
Ich habe, ich habe sie im Abo quasi, also vielleicht ist es das so, ich zahle den Geld, das sollte
man umgekehrt machen. Ja, mache ich auch, aber
nein, es ist so,
um Werbung zu sehen.
Es ist einfach, ich finde, hast du mich durch deinen Witz, hast du mich rausgebracht, der war aber gar nicht so schlecht. Ich finde, ich kann es nicht mehr, bin raus.
Ja, du schämst dich jetzt.
Nein, ich schäme mich, ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte, deswegen...
Ja, aber ist ja schön, dass du der Anwalt sowohl bei Mozart als auch bei Miss Sophie für die leichten deutschen Stoffe jetzt bist.
Naja, ich mag dekonstruktiven Humor.
Ja.
So, grundsätzlich. Und dieser ist halt kein dekonstruierender, sondern so ein rekonstruierender oder sowas Humor. Ja. Der sich halt jetzt bin ich auch, glaube ich, wieder da, wo ich hin wollte. So, ich finde, dass diese Idee, diese Geschichte von den 4 Toten zu erzählen, ist ein bisschen mehr als aus Minecraft irgendwas rauszuziehen, weil man mit den Bricks halt irgendwie 40.000 Millionen Menschen erreicht, sowas. Mhm. Sie haben sich diese 4 leeren Stühle genommen und haben sie mit Menschen besetzt. Das ist brillant.
Eine schöne Idee, ja.
Das ist brillant, wirklich, das zu machen. Also naheliegendes ist. Und wie gesagt, das Beste an dieser Serie ist die Idee und ich finde aber nicht, dass die Umsetzung so katastrophal ist, wie das du siehst und wie es wahrscheinlich auch noch andere sehen werden.
Viel Angst vor der Umsetzung hatten auch die Fans des Videospiels Fallout, was in einer postapokalyptischen Welt spielt. Und als vor 2 Jahren die Serie Fallout auch bei Amazon zu sehen kam, hatten auch viele Leute vorher sehr große Angst, dass das ganz großer Schrott werden würde, weil viele Videospielverfilmungen, also wir reden jetzt über die Zeit vor The Last of Us, wurden ja sehr, sehr schlecht kritisiert, wenn die verfilmt worden sind. Aber uns hat Fallout vor 2 Jahren ja gut gefallen oder sogar sehr gut. Ich fand es sogar sehr gut. Und jetzt läuft seit gestrigen Donnerstag läuft die neue Staffel. Allerdings kommt nur eine Folge pro Woche bei Amazon. 46 bis 60 Minuten lang ist so eine Folge, und wer die Staffel erst dann anschauen will, wenn sie zu Ende ist, der muss bis zum 6. Februar warten. Jan, du hast, du übernimmst unsere kurze Einführung.
Um Gottes Willen, nein, die übernimmst du.
Nein,
ich habe viel zu wenig gesehen davon, um da irgendwas zu. Und ich check's auch nicht, das ist mir viel zu kompliziert.
Ja, ja, das ist ja schön, ne? Also ich glaube, sie haben am Anfang einen etwas längeren Recap.
Und der auch nötig ist.
Der nötig ist, weil so einfach die Grundprämisse am Anfang bei Fallout war, vor 2 Jahren, umso desto komplexer wurden die Pfade, die sie dann am Ende einnimmt. Und ja, wir reden über eine postapokalyptische Welt, also 200 Jahre nach einem Atomkrieg, der die Erde weitgehend zerstört hat. Und zumindest ein Teil der Menschen lebt in sogenannten Vaults, also Bunkern, von denen es auf jeden Fall mehr als 30 geben muss in Amerika. Und da hat sich so eine eigene, sehr gut organisierte, funktionierte Gesellschaft ergeben. Und eine der Hauptfiguren, heißt die Lucy, gespielt von Ella Purnell, geht am Anfang dieser Serie raus aus dem Bunker in diese, ja, vielleicht noch verstrahlte Welt, weiß man nicht so genau, um jemanden zu suchen. Und die zweite Hauptfigur ist so ein nasenloser, verstrahlter Cowboy, der Ghoul, gespielt von dem großartigen Walton Goggins, den wir auch aus der dritten White Lotus Staffel gerade gesehen haben. Und dann gibt es noch einen jungen, schwarzen Kämpfer von so einer Brotherhood. Das ist so eine Männergemeinschaft, die auch draußen leben, die so, ja, so eine Mischung aus Armee und Klostergemeinschaft sind, die im Prinzip ja die Welt da draußen, also diese postapokalyptische Welt, zurückerobern wollen. Und in der ersten Staffel gibt es dann sehr viele Handlungsstränge, sowohl innerhalb der Bunker als auch außerhalb der Bunker, die sich immer weiter, ja, zerbröseln. Und gleichzeitig ist es jetzt aber auch nicht so eine High-Concept-Serie, wo man sagt, super kompliziert, so wie Westworld, das beispielsweise war ja interessanterweise von den gleichen Machern, zumindest Produzenten, Jonathan Nolan und seine Ehefrau Lisa Joy stehen dahinter. Aber es ist auch eine Serie mit einem ganz großen Unterhaltungswert, ganz viel Splatter, ganz großartige Bilder, sehr viel Humor, weil diese Lucy ist halt so eine naive Weltverbesserin und der Ghoul ist halt so ein Zyniker. Ja, und es sind tolle Figuren, tolle Bilder. Und du hast jetzt eine Folge gesehen?
Ich habe eine Folge nur gesehen, ne,
weil
ja.
Die wurde freigeschaltet. Ja. Und ich habe lustigerweise 3 Folgen gesehen, weil ich mir die erste 2-mal angeguckt habe. Und dann habe ich noch die 2. gesehen, weil ich habe erst nur einen Link gehabt mit einer englischen Version ohne Untertitel. Und dann habe ich gesehen in meinem Postfach, ach guck mal, da ist ja noch eine deutsche Version. Da dachte ich wahrscheinlich erst, das wäre eine deutsch synchronisierte Version, aber das ist eine Version mit deutschen Untertiteln. Und tatsächlich, weil die Handlung so kompliziert ist mit den ganzen Strängen, habe ich mir dann nochmal die erste Folge mit Untertiteln angeguckt, um nochmal besser reinzukommen in die Handlung. Wie bist du wieder reingekommen oder was hast du noch für Gefühle von der ersten Staffel übrig behalten?
Ich hatte nicht so richtig Bock drauf.
Okay.
So, ich habe die erste Staffel, glaube ich, ganz gut in Erinnerung, aber ich hatte einfach keinen Bock drauf. So, hab's geguckt und hab gemerkt, dass die Erzählstruktur dieselbe bleibt. Also sie sind draußen, sie sind irgendwie immer, es spielte ja auch in der ersten Staffel so ein Wissenschaftler mit, von dem sie irgendwie den Kopf durch die Gegend tragen, weil da drin irgendwas drinsteckt, ja, was halt dafür sorgen kann, nicht jetzt die Welt zu retten oder sowas, sondern die, sondern so, so eine Vorherrschaft oder so. Es ist irgendwie so ein Elixier, das alle suchen, was, was halt dafür, dazu führt, dass du eine besondere Machtposition bekommst. Und da sind alle hinterher. Und das fand ich ganz interessant, die Konstellation, mir war es aber einfach echt ein bisschen too much alles. Und ich bin eigentlich auch gar niemand, der mit Splatter Probleme hat, aber das, hier ist sehr viel Splatter drin und der wird manchmal auch sehr ausgestellt. Also ist jetzt auch in der ersten Folge gleich, gibt Situationen, so Schießereien und alles, die sind schon sehr, sehr gewaltverliebt und auch exzessverliebt. Dafür ist
die Serie, glaube ich, auch bekannt, dass sie sozusagen so einen comichafte Gewaltexzesse inszeniert.
Ja.
Die aber auch, die sind halt sehr splatterig, aber die meisten Leute, die darüber urteilen, sagen eigentlich, dass sie mit der Gewalt von Fallout ganz gut können, weil sie halt so absurd ist.
Ja, und es ist hier natürlich auch so wie bei Alien jetzt, also Alien Resurrected oder Homecoming, ich weiß nicht genau, wie die letzte Folge war, also wo sie auf der Erde ankommen.
Also meinst du jetzt die Filme oder was?
Die Filme, ne, die Serie, die Alien-Serie.
Alien Earth.
Ne? Alien Earth, genau. Wo es ja auch so ein Konglomerat irgendwelcher allmächtigen großen Konzerne gibt, die die Welt unter sich aufgeteilt haben. Das ist, spielt hier ja auch mit, ne? Also dass es halt so eine große Firma gibt, die alles im Grunde genommen organisiert.
Voltec, die Bombe.
Voltec, genau. Ja. Es gibt auch immer wieder Rückblenden in die Zeit vor dem Atomkrieg. Und wie die Menschen alle so geworden sind, wie sie geworden sind. Insbesondere halt dieser Ghoul von Walton Goggins. Und das ist schon echt immer nicht 4 to the floor, sondern 444 to the floor. Es ist immer Druck drin, es ist immer maximale Bildgewalt. Gibt immer wieder auch Momente, wo es ein bisschen runterregelt, aber es ist wirklich immer massives Entertainment in jeder Hinsicht. Und ich hab halt so, weil ich jetzt von Alien auch kam, es gibt halt diese Serie, die kommentiert schon auch ein bisschen unsere jetzige Situation, in der wir uns befinden. Nur war die halt, als die erste Staffel gedreht wurde und Donald Trump noch nicht an der Regierung war, war die Realität halt noch irgendwie relativ entspannt verglichen mit der Fiktion. Und hier hat die Realität halt einfach die Fiktion überholt. Also mal abgesehen davon, dass von denen keiner durch die Gegend schießt und läuft und ihre Gegner abknallt. Aber wenn die Realität die Fiktion überholt hat, dann kann es sein, dass die Fiktion halt irgendwie nicht mehr so richtig zündet. Und das ist bei mir der Fall. Es hat einfach nicht mehr so richtig gezündet bei mir.
Also man muss ein bisschen Bock haben auf diese Fallout-Welt.
Man muss richtig Bock haben, ja.
Also, aber ich finde, man kann, also ich erwische mich selbst in Momenten, wo ich da richtig Bock drauf habe, weil die Welt sehr geil aussieht, weil es wirklich toll gemacht ist teilweise. Und ich finde ja immer, also der Gore, der Unterhaltungsaspekt ist mehr so in der Jetztzeit, also in dieser postapokalyptischen Welt. Und immer, wenn sie diese Rückblenden machen in diese komischen 50er Jahre, das ist ja auch so Alternative History, also der Atomkrieg findet da ja schon, der die Welt zerstört, in den 50er Jahren statt. Und einerseits werden die ganze Zeit übrigens oft sehr geile, wunderbare Songs gespielt aus der Zeit. Also man kann so richtig ein bisschen die Musikkultur der 50er und 60er Jahre wiederentdecken. Auch so Sachen, die nicht jeder kennt. Dann sehen die Leute modisch so aus. Die fahren in alten Autos rum. Die haben Schwarz-Weiß-Fernseher. Und andererseits haben sie super moderne Sachen irgendwie, die bis heute nicht erfunden wurden.
Es wird ja alles mit Atom angetrieben. Also auch die Autos
genau.
Mit Atom
angetrieben. Stimmt, du hast recht. Und ich finde immer, wenn es um so charakterliche Tiefe geht, wenn es eher so dann in Richtung Dramaserie geht bei Fallout, dann befinden wir uns in diesen Rückblicken. Da werden auch die großen Plot-Twists sozusagen vorbereitet und die Unterhaltung, der Gore-Faktor, der ist dann eher so in der Gegenwart. Also wenn man Bock drauf hat, ich kann das eigentlich empfehlen, mal, wenn man es noch nicht gesehen hat, in die erste Staffel einzusteigen. Ich fand es damals vor 2 Jahren mit die Serie, die mich am meisten unterhalten hat.
Du hattest also, sie, glaube ich, sogar auch in den.
Ich glaube, ich hatte sie
sogar
so
als
in
Beste.
Den,
war das nicht sogar deine Nummer?
Nee, die Beste war es nicht. Die Beste war es nicht. Aber es kann sein, dass sie in meinen Top 5 hinten war oder so. Ne? Also, ihr kriegt von der zweiten Fallout-Staffel ungefähr das Gleiche, was ihr von der ersten kriegt. Die ist nicht schlechter geworden. Weder vom Erzählen noch von der Optik. Und wenn ihr Bock drauf habt, schaut mal rein oder wartet, bis sie am 6.2. komplett ist. Und jetzt haben wir noch eine kleine Serie im Programm, die sicherlich sehr viel weniger Leute sehen werden als die als Fallout. Das ist eine Serie, die man in der Arte Mediathek und auch nur dort ab Freitag, dem 19. Dezember sehen kann. The Dreamer Becoming Karen Blixen. 6x45 Minuten. Und ja, muss ich das jetzt auch wieder zusammenfassen?
Nee, das kann ich zusammenfassen.
Ach, das kannst du.
Du hattest geschrieben, dass du Fallout machst, aber deswegen ist es auch egal. Manchmal sind Absprachen auch dazu da, durchbrochen zu werden. Also hier geht es in The Dreamer Becoming Karen Blixen, wie man dem Titel entnimmt, um die Schriftstellerin, die Jenseits von Afrika geschrieben hat, das damals auf so einem Tagebuch basierte, weil sie ihre Jugend bis ins Jahr 1931, glaube ich, in Afrika gebracht.
Ja, Jugend war es nicht.
Naja, aber sie so 20,
hat geheiratet, 20, als junge Frau.
Als junge Frau, genau, war sie in Afrika, hat sich da verliebt, hat einen Mann namens Dennis Finch Hatton kennengelernt, so ihre ewige Liebe. Und wir steigen ein in ihr Leben 1931, als sie sozusagen Abschiedsbrief an Kenia schreibt, wo sie die meiste Zeit ihres Lebens bis dahin verbracht hat. Und ihr Leben liegt in Scherben, ihre Farm ist pleite, die sie damals auch mit den Geldern ihrer Familie in Dänemark aufgebaut hatte. Ihr Lover ist tot, sie hat einen Suizidversuch hinter sich und dann kehrt sie halt als so Mitvierzigerin ein sehr konservatives, traditionelles Dänemark zurück, wo sie versucht, sich selbst zu finden und dann nach und nach auf den Gedanken kommt, Schriftstellerin werden zu können.
Also sie muss praktisch, weil sie ja auch verarmt ist und sie ist geschieden, also sie hat eigentlich, sie ist in einer miserablen Lebenssituation und muss sozusagen in den Schoß ihrer Familie zurückkehren und natürlich dann auch so ein bisschen deren Regeln akzeptieren. Und das, nachdem sie eine sehr unabhängige, selbstständige, moderne Frau in Afrika war, als Farmleiterin und sowas. Sie ist sozusagen eine Gescheiterte und in dieser Situation möchte sie sozusagen ihren alten Traum Wahrheit werden lassen und Schriftstellerin werden. Und davon erzählt diese Serie
und wir erleben dadurch auch in ihrem Schreibprozess, also oder in dem Prozess, sich ihre Gedanken halt irgendwie so zu materialisieren, gibt es immer wieder Rückblenden in diese Zeit in Afrika hinein und ihr Verhältnis zu diesem Dennis Finch Hatton. Und das ist, die wird halt gleichsam so als sehr glückliche Zeit, aber auch als sehr fiebrige Zeit geschildert. Ist nicht alles schön, was damals war. Gibt auch immer wieder so Referenzen auf den Kolonialismus, der dabei thematisiert wird und so. Und auch, also gerade auch im Kontrast zu der Gesellschaft in Dänemark, die halt nicht weiter von Kenia entfernt sein könnte. In allen Lebensbelangen. Es gibt nichts, was diese beiden Gesellschaften miteinander verbindet. Und dann gleichzeitig gibt es auch so eine sehr interessante Mutter-Tochter-Geschichte, die da erzählt wird. Also es ist so, anfangs wirkt es so, als wenn ihre Mutter so ein konservativer Knochen ist, an dem sie sich reiben muss. Jetzt weiß sich aber mit jeder Folge mehr, mit der sie mit ihr in Kontakt tritt, mit der Mutter, dass sie eine sehr innige Verbindung haben und dass sie auch in sehr, sehr intensiven Gesprächen dann ausfranst, diese Verbindung zueinander. Und das Ganze endet dann so ein bisschen an der Schwelle zum Zweiten Weltkrieg. Das ist so, ich konnte es nicht ganz genau einschätzen. Es ist nicht irgendwie sowas wie eine Vor- oder, also es bezieht sich natürlich auf Sidney Pollacks Film von 1985. 85,
ja.
So, eben hast du schon Robert Redford und Meryl Streep. Das war ja eine der ganz großen Liebesgeschichten der Weltgeschichte, glaube ich auch.
8 Oscars,
massenhaft. Ja. Also in einer Zeit, da haben Love Stories noch Oscars bekommen. Das gibt es heute ja praktisch gar nicht mehr. Oder so auch sowas wie Romcoms oder sowas. Das existiert heute ja nicht mehr. Heute gibt es nur noch so Fortsetzungsromane von irgendwelchen Blockbustern und damals gab es halt noch so singuläre Geschichten. Und es ist gleichzeitig irgendwie so Sequel und Prequel davon. So, weil du erfährst sehr viel, wie es damals dazu kam, wie sie in Afrika gelandet ist, was sie da so für Beziehungen hatte. Und du erfährst halt, was darauf passiert ist und wie sie wieder hier war und wie sie dann den Roman geschrieben hat und sowas. Also es ist so sehr vielschichtig und bearbeitet sehr viele verschiedene Zeitebenen. Macht das sehr anrührend, finde ich. Also es ist eine sehr anrührende Serie.
Also man muss dazu noch sagen, Karen Blixen ist natürlich sozusagen fast so eine Art dänische Nationalschriftstellerin. Also die wurde auch, ich glaube, ist die in den 60er Jahren irgendwie verstorben oder so. Also sie wurde jetzt relativ alt. Sie wurde auch immer wieder für den Literaturnobelpreis gehandelt.
Ja, sie hätte ihn wahrscheinlich dann exakt danach bekommen, ne? Postmortem wird er nicht verdienen. So.
Ja, leider. Und ich glaube, für die Dänen ist das einfach ist sie einfach eine sehr, sehr wichtige Figur. Deswegen wurde auch diese Serie produziert, die im dänischen Fernsehen wahrscheinlich recht gut lief und mit Conny Nielsen, die ja vor allem in Amerika eigentlich eine große Schauspielkarriere auch so über Serien und sowas hingelegt hat, die mittlerweile so 60, glaube ich, ist.
Tolle Präsenz hat die.
Ja, also die kennt man ja so zum Beispiel auch als Ex-Frau von einem berühmten Musiker, weißt du das?
Nee, wollen wir Gossip los, schieß.
Die war und hat auch ein Kind mit dem, lange Jahre mit dem Schlagzeuger von Metallica, Lars Ulrich, zusammen, der auch Däne ist.
Verrückt.
Ja, ja, aber es gibt noch anderen Fame. Ja, sie ist eigentlich eine gute Schauspielerin und spielt das gut, aber ich glaube tatsächlich, dieser exakte Prozess, wie hat es Karen Blixen eigentlich geschafft, in diesem Alter, in dieser Situation, in der sie war, ohne Kontakte, ohne was weiß ich, diesen Vertrag zu bekommen, und wie haben sich ihre Werke dann entwickelt? So, das ist für die Dänen halt interessant, weil das so eine wahnsinnig prominente Figur ist. Ne? Ja. Ich glaube, dass die Serie hier nur einen Arte-Mediathekenstart bekommen hat, liegt wahrscheinlich daran, dass, klar, es gibt noch diese Fans, es gibt ja unheimlich viele Leute, die mittlerweile ein bisschen älter sind, die halt gerade auch viele Frauen, für die das ein wichtiger Film war, Jenseits von Afrika, ist halt auch eine Frauengeschichte, war damals wurden noch nicht so viele Geschichten erzählt im Kino, wo eine Frau sozusagen die Hauptfigur ist, dramatische Geschichten. Hat ja auch im Titel Karen Blixen, ich glaube, jetzt weiß ich nicht mehr, wie mein ewig langer Satz angefangen hat, aber genau.
Nee, ich glaube, du kamst daher, dass es so für für Menschen in Dänemark ist das sozusagen Pflichtlektüre.
Genau.
Für uns muss man schon einen Bezug dazu haben. Man muss halt entweder das Buch gelesen haben oder damals den Film verschlungen, was viele Leute gemacht haben.
Ja.
Und weil der 85 gedreht ist, ist es wahrscheinlich eher ein Stoff für die Boomer-Generation, oder dass ich jetzt schon wieder so viel auf den Generationen rumhacken
will.
Hast
du ihn übrigens, also ich habe ihn damals, das ist ja immer peinlich, wenn man erwähnen muss, dass man Filme von 85 damals im Kino gesehen hat. Hast du ihn danach nochmal gesehen?
Ich habe ihn danach nochmal gesehen. Ich habe ihn definitiv nicht im Kino gesehen. Das habe ich in dem Alter.
Ich habe ihn tatsächlich vor 2-3 Jahren nochmal gesehen. Es ist immer noch ein guter Film.
Ja.
Also die Musik von John Barry ist ein Hammer. Ja, es ist eins der schönsten Filmmotive, das jemals komponiert wurde. Robert Redford hat ja wie so oft eine tolle Präsenz. Brandauer ist ja da dieser Blixen. Dieser
alle auch Mann. Schon so ein bisschen Best Ager. Ne?
Also ja,
sind
ja.
Eben nicht mehr, das ist eine Liebesstory, die nicht mit 25-Jährigen gespielt hat, sondern die waren damals auch alle schon in den 40ern.
Gewesen,
nicht young adult. Also das hat schon alles seine Relevanz, und ich finde auch, diese Serie hat eine sehr schöne Melodie, also eine sehr schöne Melodik. Es ist ja, die ist sehr getragen, die ist sehr ruhig und hat so einen guten Wellengang. So, aber es ist auch, du hast völlig recht. So, man muss sich schon sehr, sehr interessieren für dieses Thema.
Sie ist ähnlich elegisch von der Erzählweise wie der Film.
Mhm.
Und ich finde natürlich, das kann man ihr jetzt vorwerfen oder auch nicht, sie schlachtet den Film natürlich auch so ein bisschen aus. Also in den Erinnerungen von ihr wird dann halt so ein, ich sag mal, so ein Robert Redford für Arme etabliert, der dann halt immer da mal so rumhängt und auch so ein Blixen. Aber das ist schon okay, dass die Serie mit sowas arbeitet.
Völlig auch.
Ja. Also wenn man so ein bisschen Lust auf diesen Stoff hat und auch so ein bisschen Lust darauf, in dieses Werk von Karen Blixen, es ist ja nicht nur dieser Afrika-Roman, sondern es gibt auch ganz viele andere Sachen, die sie gemacht hat, unter anderem diese Geschichte The Dreamer, die hier namensgebend ist, da einzutauchen, oder Babettes Fest ist ja auch ein Film, der nach einer, ich glaube auch Oscar gewonnen oder so, der auch kurz danach gedreht wurde, geht auf eine Geschichte von Karen Blixen zurück.
Also es ist natürlich auch einfach, es ist ein weibliches Empowerment in einer Zeit, als das noch nicht selbstverständlich war. Also aus der Perspektive kann man es immer lesen, und aus der Perspektive ist es auch einfach ein feministischer Stoff, und das finde ich, das also für alle Leute, die dann an sowas interessiert sind, Selbstbehauptungsgeschichten und sowas, für die ist es einfach tolle Unterhaltung.
Und gerade diese Empowerment und feministischen Stoffe, die werden ja manchmal auch so ein bisschen platt erzählt.
Ja.
Das ist relativ subtil erzählt.
Ja, es ist auch nicht didaktisch oder sowas, ne?
Genau. Also, Nee, schaut mal rein, wenn ihr da Interesse habt oder nochmal die alten Out of Africa-Vibes zurückholen wollt. Auch eine noch, der Streaming-Podcast kommt noch einmal in diesem Jahr und zwar am Freitag, dem 26. Dezember, zweiter Feiertag. Dann, so wie ihr das von uns gewohnt seid, mit einer Folge über die besten Serien des Jahres, auf die wir schon sehr gespannt sind, denn wir überraschen uns da ja immer gerne ein bisschen gegenseitig. Danach machen wir eine ganz kurze Pause. Am 2. Januar gibt es keinen, auch einen noch. Wir sind dann am 9. Januar wieder mit der ersten Folge mit neuen Stoffen für euch da. Da gibt es ein paar ganz, ganz interessante Formate, auf die ihr euch freuen könnt. Wenn ihr unsere Podcast-Folgen nicht verpassen wollt, dann abonniert am besten diesen Podcast in eurem Player bei Apple Podcast, Spotify oder was ihr auch immer als Abspielstation benutzt. Dann werdet ihr automatisch informiert. Kommentiert und bewertet uns vor allem auch auf diesen Plattformen. Das ist wichtig für unsere Zukunft, damit wir häufiger gefunden werden. Und ihr könnt uns auch schreiben, vielleicht mit euren Lieblingsserien des Jahres oder mit euren Katastrophenserien, was euch dieses Jahr so richtig aufgeregt oder so richtig begeistert hat, an fernsehpodcast@web.de. Ihr könnt uns folgen auf Facebook, auf YouTube, auf Instagram natürlich und da werdet ihr wahrscheinlich dann auch spätestens zu unserer nächsten Folge am 26. Dezember das Fotomaterial sehen, was wir heute kurz vor Aufnahme an dem wunderbaren Weihnachtsbaum hier im Wohnzimmer-Podcast-Studio geschossen haben. Das werde ich dann da auch posten an euch. Damit, lieber Jan, würde ich sagen, gehab dich wohl für heute und wir sehen uns für unsere Best-of-Folge wieder.
Besinnliche Feiertage für alle, die wir zwischendurch nicht hören.
Gut. Tschüss. Ihr lieben Leute da draußen.
Auch eine noch, der Streaming-Podcast.